Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Abend, meine ich natürlich. Wenn das gesendet wird, ist es abends. Aber wenn ihr das hört, wissen wir ja nicht. Also ihr nicht und ich nicht. Ihr vielleicht schon. Wenn ihr jetzt auf die Uhr guckt, dann wisst ihr, wie spät es ist. Oder ihr wisst es nicht. Weil ihr nicht daran Anklang findet, dass dieser Satz kein richtiges Ende sucht. Hallo, genau, ich bin Xenia Ende und sende hier jetzt, schicke euch oder ihr hört jetzt, beziehungsweise das, neuere Gedichte von mir. Das ist auch eine Reihe, die ich fortsetzen will an Podcasting, meine alltägliche Gedichtschreiberei hier darzubieten. Genau, findet ihr dann auch bei Frei Radios oder eben wird gesendet bei FSK, wenn es gerade passt. Genau, ansonsten hört ihr das ja jetzt und ich will auch gar nicht länger zögern oder warten, sondern einsteigen mit den Gedichten. Genau, ich bin, wie gesagt, 10 Jahre Ende. Ich mache Kunst, Performance und Politik. Ich nenne das Ganze neurotransverse Performation. Also das ist ein erfundenes Klammerwort aus neurodivers, transsexuell, transgender und Performance und Perforation. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme sitze ich hier an meinem Fenster. Es ist mittags, deswegen habe ich auch gerade guten Morgen gesagt. Trink einen Schluck Kaffee. Also wenn ihr mich zwischendurch Kaffee trinken hört, dann wisst ihr, was ich mache. Oder ich rauche vielleicht sogar noch mal eine. Auch wenn das vielleicht ist nicht gut, ne? Aber ach ja, krieg's nicht weg. Genau, schickt mir gerne, wenn ihr Feedback oder so habt, zu den Gedichten oder Kommentare, schickt mir die an xende@riseup.net. Und jetzt fange ich einfach mal an. Ich versuche auch immer noch ein bisschen was zu dem Gedicht zu erklären. Vielleicht das zu entschlüsseln, was ich da eigentlich meine oder warum ich das geschrieben habe. Und vielleicht interessiert euch das ja und ihr schreibt selber Gedichte und denkt, ah, so, deswegen. Das erste Gedicht heißt Klo Future. Er war so beleidigt. Die Leberwurst wirkte daneben vergnügt. In der Theke die alten, großen Männer, die alles entschieden hatten. Aber doch nur aus persönlicher Eitelkeit, weil sie die Idee hatten, keine Ideen zu haben. Geordnete Verhältnisse im Kopf, mit dem Laserschwert gegen die dunkle Ordnung, die dunkle Unordnung, die Ordnung ohne ihn. Er war der Überflieger mit breiten Bombenklappen, verklappt den Sprit in deinen Laptop, pinkelt auf die Tasten wie ein Kind. Versteigt sich in Metaphern wie einer vom Feuilleton. Montierte Meinungen mit rasanten Schnitten durch die Weltgeschichte, die ihm Recht gibt. Das war der Meilenstein. Da wurde das Lenkrad gedreht. Da wurde es komplizierter, als ihr mit eurem Mangel an Zynismus es aushalten könnt. It's your doomsday, you can cry if you want to. Am Ende der Geschichte steht ein extrem lässiger Typ und erkennt an, dass es alle verkackt haben. Er wirft die Kippe auf sein Sippo in den Wasserwerfer. Es lohnt alles nicht, denn für ihn kommt nichts mehr. Jetzt erkläre ich ein paar Referenzen, was darin in dem Text alles so gemeint ist, weil irgendwie wurde mir mal beigebracht, nie Mensch sollte seine eigenen Gedichte oder ihre interpretieren, deswegen mache ich das besonders gerne, weil ich weiß ja beim Schreiben, was ich nicht weiß und was ich chiffriere und was ich kryptopoetisch verbräme. Insofern kann ich das euch erklären. Fängt oben an. Ich mag das. A Clo Future ist, wie ihr bestimmt leicht gemerkt habt, ein Bezug zu No Future, dem Slogan der Punkbewegung damals. Insofern, hier aber, die Zukunft ist im Klo, also im Arsch. Ist das ein besonders gelungenes Wortspiel? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, 6 von 10 Punkten. Dann geht auch der erste Absatz schon los. Er war so beleidigt, die Leberwurst daneben wirkte vergnügt. Ja, das ist ein kleiner sprachlicher Twist auf das Bild der beleidigten Leberwurst. Die ist, ich habe die auch noch nicht getroffen und ich weiß auch nicht genau, warum die Leberwurst dafür herhalten muss, für dieses Mindset des Beleidigtseins. Aber bestimmt ist das historisch belegt und in irgendeinem unnützen Wissenbuch nachzuschlagen. Könnt ihr mir gerne schicken, wenn ihr wisst, weil ich will es nicht googeln. Also, nee, ich weigere mich. Also, vielleicht könnte ich eine GoFundMe-Seite eröffnen, die mir Geld besorgt, um das zu googeln. Was war das für ein Kommentar? Und worauf spielte der an? Schreibt mir das in die Comments. Oder per Mail. In der Theke, die großen alten Männer, die alles entschieden hatten. Ja, das soll so ein bisschen, das ist die geschichtliche Auslage. Ne? Also, es ist eh so hier dieses Bild vom Supermarkt. Also, hier sehen wir die Theke. Ne? Er war so beleidigt, die Leberwurst daneben wirkte vergnügt. Also, da liegen also Männer in einer Supermarkttheke zwischen Wurst. Was ich an sich schon ein sehr gelungenes Bild finde. Und mich an die wunderbare Wurstkunst in der Titanic erinnert, die ich vor einem Jahrzehnt gefühlt sehr schätzte. Da gab es zum Beispiel Wurst-Eisbecher. Das passt zum Beispiel sehr gut hier in den Zusammenhang. Also in der Theke die alten großen Männer, die alles entschieden hatten. Ja, das ist ein Kommentar auf ein Geschichtsbild, was hier vermittelt wird. Also ne, die Geschichte als eine Serie von Entscheidungen von großen und wichtigen Männern zu betrachten. Es ist so ein geläufiges Geschichtsbild. Also ne, da gibt es diese herausgehobenen Personen und die haben was entschieden. Der mir dazu bekannteste Kommentar ist ein Gedicht von Bertolt Brecht, welches zum Beispiel schildert, wer eigentlich die Pyramiden erbaut hat und so weiter. Das wirft einen Aspekt darauf, was eigentlich Geschichte schreiben heißt und wer, also die Arbeitskräfte, die Menschen, alle, prinzipiell, rein begrifflich, alle machen Geschichte und dann gibt es darin aber Macht und normalisierte Verwaltungsverhältnisse, nenne ich die jetzt mal wieder hier. Also Codes, Regularien und sonstige Dinge, die dann Gewaltverhältnisse erzeugen, da sie als normalisiert gelten. Oder umgekehrt. Ich wollte die Kausalbeziehung hier nicht definieren. Genau, die alten großen Männer, die alles entschieden hatten. Aber doch nur aus persönlicher Eitelkeit, weil sie die Idee hatten, keine Ideen zu haben. Also, sie sind beleidigt, obwohl sie schon alles entschieden hatten, also vorher, aber sind auch nur beleidigt, also, die hatten alles in, oh, hier muss man den Satz auch richtig verstehen, die hatten alles entschieden, aber auch nur aus persönlicher Eitelkeit, weil sie die Idee hatten, keine Ideen zu haben. Also, sie haben alles entschieden aus persönlicher Eitelkeit, also selbst, dass jetzt nichts mehr entschieden wird und nichts mehr passiert, haben sie selbst entschieden, weil sie die Idee hatten, keine Ideen zu haben. Also, auch die Ideenlosigkeit und das Scheitern, also das ideenlose Scheitern an der Gegenwart wird als Idee dargelegt und dann eben auch noch in diese Wurstauslage gepackt, hinter Glas, unantastbar von den Dummies, die noch an die Zukunft glauben oder überhaupt noch Lust auf Veränderung haben. Und nicht nur eine Verwaltung des Elends. Passt die kausale Verknüpfung hier von, dass sie aus persönlicher Eitelkeit auch das entschieden haben, weiß ich nicht. Würde ich sagen, da gibt es 2 Punkte Abzug für kausale Suggestion, die aber nicht unbedingt stimmt. Gehen wir also in den nächsten Absatz. Geordnete Verhältnisse im Kopf. also für geordnete Verhältnisse sorgen. Das ist ein Sprachbild, das heißt, wir regeln jetzt hier mal alles, ne? Ich gehe das mal, ich nehme mal alles mit. Mit dem Laserschwert gegen die dunkle Ordnung, die dunkle Unordnung, die Ordnung ohne ihn. Klarer Star Wars Bezug, das ist hier passend, weil es eben um diese großen Männer und große Geschichtsschreibung geht. Und Star Wars, auch wenn ihr es nicht gesehen habt oder auch nicht sehen wollt, kein Problem, eben sehr mythischen und sehr, also im Sinne auch des, also einen sehr mythischen Zugang, versuche mal die Sätze vorher zu Ende zu sprechen, einen sehr mythischen Erzählfluss hat. Die Erzählfiguren sind groß und mythisch, gut und böse und orientieren sich zum Beispiel zeitweise auch an dem, was James Campbell im Monomythos als narrative Struktur von Mythen dargestellt hat. Das ist so ein Universalschema für Filmerzählung, was von Star Wars bis zu Pee-Wee-Film, falls euch Pee-Wee's Playhouse noch was sagt, da gibt es auch Spielfilme zu, die folgen auch dem Monomythos, zum Beispiel der letzte. Völlig unterschiedliche Genres, nicht abschweifen, weiter hier bleiben. Mit dem Laserschwert gegen die dunkle Ordnung, das ist natürlich die Dark Order aus Star Wars, aber soll auch gleichzeitig eine Referenz sein auf dunkles Denken, die dunkle Ordnung, das ist da, wo sozusagen dunkel gedacht wird. Es gibt eine ganze Tradition von dunklem Denken, die ist eben, es ist verwandt mit prozessualem Denken, also Heraklit, der Dunkle damals, alte Philosophie vorsokratisch, oder sowas, was ich nicht gelesen habe, aber was ich sehr dark findet und eher dark und edgy, denke ich, ist, sowas wie Dark Deleuze, solche Bücher gibt es auch. Habe ich nicht gelesen, weil ich vermute, dass das so ein so dark ist, wie Akzelerationismus dark ist, so edgy, dark, Kapitalismus nach vorne, blablabla. Aber weiß ich nicht, vielleicht stimmt das nicht. Wenn ihr es gelesen habt, schickt mir das. Ich bin interessiert. Ein bisschen. Könnt ihr auch googeln. Fund me. Weiter. Genau, die dunkle Ordnung, die dunkle Unordnung, die Ordnung ohne ihn. Also es ist auch wurscht, ob es sich jetzt um Ordnung, geordnete Verhältnisse handelt oder um Unordnung, weil das allemal nur vorgeschoben wäre, über Ordnung zu reden. Dass es soll ja auch eine Resonanz zu Law and Order erzeugen, also dieses, also aber es enttarnen als eigentlich nur einen narzisstischen Moment, eine narzisstische Kränkung, in der die Figur mit dem Laserschwert nicht vorkommt. Also ist auch egal. Also mit dem Laserschwert gegen die Ordnung ohne ihn ist, so endet der Satz. Nächster Part. Er war der Überflieger mit breiten Bombenklappen, verklappt den Sprit in deinen Laptop, pinkelt auf die Tasten wie ein Kind, versteigt sich in Metaphern wie einer vom Feuilleton. Montierte Meinung mit rasanten Schnitten durch die Weltgeschichte, die ihm Recht gibt. Also Stück für Stück. Er war der Überflieger mit breiten Bombenklappen. Ja, das erinnert, das ist sowas, was mir vorgeht, wenn ich so bellizistische oder kriegsinteressierte oder apologetische Zusammenhänge in so in politischen Zusammenhängen sehe. Da also ein bisschen auch Antifa heißt Luftangriff, also ein bisschen schwingt da auch meine Dissoziation mit diesen Parolen durch, diese, also da, ich weiß, es ist Provo und bei mancher Provo gehe ich halt mit und manche fühlt sich für mich nicht so gut an. Ich ignoriere das dann meist, weil mich das nicht interessiert, mich an Provokationen abzuarbeiten, wenn sie denn in die richtige Richtung geht. Insofern ist es dennoch dieses Überfliegermäßige, dieser Blick von oben, also dieser die Vogelperspektive, und der Überflieger ist natürlich auch der alles besser weiß. Also es sind diese Aspekte von Besserwisserei, Abgehobenheit und gleichzeitig ein bisschen diesem wahllosen Abbomben, also es hat hier schon, also wenn man so diskursives Bomben von oben, hat schon was mit Troll, Trolltum und diesem Edginess, Edgelording zu tun. Genau, aber was eben, wie ja der Satz weitergeht, dann irgendwann im Feuilleton endet, also der Übergang ist sehr nahtlos, das ist nur eine, also hier in dieser Darstellung eigentlich nur eine Form der Raffinesse von Trolling zu Feuilleton. Ohne Raffinesse damit herabwürdigen zu wollen. Genau, er war der Überflieger mit breiten Bombenklappen, verklappt den Sprit in deinen Laptop, also hier, das ist ja Sprachspiel von Bombenklappen, verklapp, Sprit verklappen, ne, das heißt nicht nur kaputt sprengen, sondern auch Gift abschütten in deinen Laptop, also ne, das ist jetzt hier, das betont diese digitale Ebene. Pinkelt auf die Tasten wie ein Kind, das ist anekdotisch inspiriert von einer Geschichte von einer Freundin, wo wirklich das Kind, sie hat auf das, also da hat jemand auf das Kind aufgepasst und ging kurz raus und kam wieder rein und da hatte das Baby sich auf das MacBook gesetzt. Das ist doch witzig. Und da reingepinkelt. Tja. Insofern ist das ein bisschen auch Comic Release, Relief. Versteigt sich in Metaphern. Ja, also ne, das ist ja selber ein Sprachbild, sich in Metaphern versteigen. Wie einer vom Feuilleton. Das ist ein bisschen polemisch hier. Die vom Feuilleton. Natürlich eine sehr, sehr generalisierende Herangehensweise. Aber hier in dem Zusammenhang wird natürlich schon klar, wer gemeint ist. Nämlich natürlich die alten großen Männer mit der persönlichen Eitelkeit. Überflieger, Bewertungsjunkies, Objektivisten aller Art. Doppelpunkt, dann kommt der letzte Teil. Montierte Meinung mit rasanten Schnitten durch die Weltgeschichte, die ihm recht gibt. Dieser Satz ist eigentlich eine kurze Zusammenfassung einer Semi-Doku von Adam Curtis. Das ist ein englischer Regisseur, die ich geguckt hatte davor. Die hieß Hypernormalization und ich bereue, dass ich die geguckt habe. Deswegen guckt keine Dokus von Adam Curtis. Kann ich nicht empfehlen. Also, außer ihr wollt euch studienhaft mit dem Zusammenhang von Darkness, Edginess und auch, ja, wirklich, na, sozusagen negativen Rückaneignung von Geschichte über, mit einem depressiven Twist oder so. Ich will darauf nicht näher eingehen. Ich wollte es nur nicht empfehlen. Ich wollte nur sagen, dass das damit zusammenhängt, dass ein gewisser Geschichtszynismus Teil dieser Prädisposition, dieser Haltung, dieser Leberwursttypen in der Kühltheke mit den Bombenklappen und so weiter. Das ist alles ein Kontext. So sind ja auch diese Gedichte für mich gedacht als kleine Gedächtnisprotokolle und erhalten damit die für mich relevante assoziative Struktur oder diskursive Struktur meiner Erfahrung und kondensieren die hier. Vorletzter Absatz. Das war der Meilenstein. Da wurde das Lenkrad gedreht. Da wurde es komplizierter, als ihr mit eurem Mangel an Zynismus es aushalten könnt. Ja, Meilenstein ist Milestone, sagen Leute gerne im Kontext von richtig was erreicht. Das geht wieder auf diese Art der Geschichtsschreibung zurück. Ereignisbezogen, personenbezogen. Männer making decisions. Da wurde das Lenkrad gedreht. Auch das ist ein bisschen gleichzeitig für mich, wenn ich das jetzt lese, erinnert mich das an diese Fight Club Männer-Szene, wo es darum geht, das Lenkrad einfach loszulassen. Und ich finde hier, also das ist auch die Kunst der Männer, einfach vielleicht mit Augen zu mal ins Lenkrad zu greifen, weil sie es können. Also diese Entscheider und in einem ganz queeren Sinne ist das natürlich auch einfach eine Form von Performing Masculinity, die nicht nur Cis-Männern und auch nicht nur allen Männern, sondern auch allen anderen Geschlechtern zugänglich ist, nur eben in einem anderen Machtverhältnis. Deswegen, ja, nochmal hier der Disclaimer für euren weiteren Umgang mit der Welt. Vereinheitlichung der Begriffe läuft nicht. Dazu kommt später auch nochmal ein textlicher Beitrag. Aber wenn ich so weitermache hier mit diesen interpretatorischen Schemata, dann kriegt ihr ja nur ein Gedicht in der Stunde, die wir haben. Naja, Mal sehen. Deswegen lasse ich den Rest des Satzes mal weg. Da ist das nochmal mit dem Zynismus. Und dann kommt dieser kleine musikalische Moment. It's your doomsday, you can cry if you want to. Original heißt der Song It's my party, I can cry if I want to. Und hier aber eben in sardonischer Weise umgedreht. Das soll an diese, die junge Generation, diese Snowflakes, sie sollen ja mal hier den Weltuntergang ertragen und das alles nichts mehr bringt und so, ist ja wohl okay. Und wenn du heulen willst, geh doch heulen. Also diese völlig, ja, ich kann es nicht, ich bräuchte dazu einen Begriff, so wie dissoziiert, wie dissozialisierte Form von Wahrnehmung. Ich kann das nicht beschreiben, wem es überhaupt einleuchtet, das nicht als Defizit, sondern als Erkenntnis zu formulieren. Also, ne? Auch, ich weiß nicht, ja. Keine Vergleiche hier. Letzter Absatz, ohne dazu viel zu erzählen. Am Ende der Geschichte steht ein extrem lässiger Typ. Naja, doch, hier Ende der Geschichte, das ist dieses Motiv, Erzählung, Ende der großen Narrative, Postmoderne, Ende der Geschichte, alles ist vorbei, das geht auf diesen resignativen Zynismus, Pragmatik nur Future. Und da hat eben doch dann zwar nicht auf Adam Curtis, den ich gerade erwähnt habe, aber vielleicht auf Mark Fisher und dieses There is no alternative, womit er sich sehr beschäftigt hat, mit kapitalistischer Realismus, Margaret Thatcher, Ende der Gewerkschaftsbewegung, das Tina-Prinzip, aber ohne jetzt hier Mark Fisher in der Gesamtheit anzurufen, sondern nur in dem Aspekt des Aufgebrauchtseins gewisser Kategorien, nicht in dem Sinne, dass hier wirklich die Geschichte endet, weil das ist wieder nur ein übergriffiger Move, weil hier endet nur eine ganz spezifische Geschichte und überhaupt nicht die. Ja, und am Ende der Geschichte steht eben ein extrem lässiger Typ, ihr könnt euch den jetzt vorstellen, und erkennt an, dass es alle verkackt haben. Also, schon wieder liegt alles bei ihm, ne? Er muss das jetzt anerkennen, dass alle verkackt haben. Also, inklusive ihm vielleicht auch, aber ich meine, da erst geht es ja natürlich den Leuten auch irgendwie einen Schritt voraus, ne? Ja, extrem lässig. Er wirft die Kippe auf sein Sippo in den Wasserwerfer. Das jetzt hier sozusagen schieben sich die Bildebenen. Also erstmal, ne, der lässige Typ, Assoziation vielleicht James Dean, Kippe am Auto stehend, ich so 60s oder so, 50s, 60s, ich hab's nicht so mit Zahlen, wirft seine, also natürlich, warum soll die Kippe auf das Sippo, macht keinen, also hier geht's jetzt eigentlich, also hier versuche ich jetzt hier zu markieren, dass in dieser ganzen Haltung eine, völlig bescheuerte im negativen Sinne, also eine immer noch, also eine, und ich versuche das, damit es nicht irgendwie wie ein ableistischer Slur oder so reinkommt, sondern es soll eigentlich darum gehen zu sagen, also er wirft die Kippe auf sein Sippo in den Wasserwerfer, soll ein bisschen darauf hinweisen, dass diese ganze Art und Weise, wie sich da vorher diese Besserwisser-Scheißfigur eingerichtet hat, sozusagen, wenn man es, ich muss da noch begrifflich arbeiten, aber sozusagen in einem, ich sage einfach mal vorübergehend, logischen Sinne, eigentlich so ein Unsinn ist, dass dem jetzt hier mit einer surrealen Rahmenverdrehung begegnet wird, also sozusagen mit Traumlogik. Ne, er wirft die Kippe auf sein Sippo, so, das erzeugt jetzt erstmal ein Bild, also die Kippe ist wahrscheinlich aus. Der wirft die auf das Sippo, nachdem er ja schon, also das soll ihn jetzt wahrscheinlich lächerlich machen, er wirft die auf das Sippo und anschließend das Sippo in den Wasserwerfer. Also das macht überhaupt keinen Sinn, eigentlich will er die Zigarette anmachen, also müsste das Sippo zur Kippe und dann vielleicht die Kippe ins Wasser, um sie wieder auszumachen, macht aber auch irgendwie keinen Sinn. Deswegen, das markiert das alles ein bisschen so. Leute, es macht echt keinen Sinn, also meinetwegen macht es in eurer, weil ihr es machen müsst oder was auch immer, wenn es denn wenigstens für die richtige Sache ist. Aber ansonsten zu erklären gibt es da nichts. Fun Fact, das Bild mit dem Wasserwerfer kommt von der Demo, wo ich neulich war und mir darüber Gedanken gemacht habe, wie dass dieser Dude im Auto so aussieht, als würde er gleich sein Sippo rausholen und dann haben wir weiter, wir hatten Langeweile, wir haben zu lange auf die Nazis gewartet, um die zu beleidigen und den frühen Tod zu wünschen. Da, ja, haben wir uns vorgestellt, dass dann, das ist sowas, was man bei der Polizei so denkt, weil die standen mit dem Wasserwerfer so unter den Stromleitungen und dann dachten wir erst, ja, warum kann man nicht einfach mal wahllos irgendwie rumgrillen, die ist auch so auch ein gewisser Zynismus dann drin. Und da haben wir uns vorgestellt, die stattdessen Flammen, also Benzin im Wasserwerfer, wäre doch nur die logische Fortsetzung dieses ekelhaften, martialischen Gebärens. Und dann könnte er sein Sippo in den eigenen Wasserwerfer werfen und in die Luft fliegen. Das ist hier aber überhaupt nicht drin, also, sondern wie gesagt, er dient hier als kleine, das ist eine Form von Humor. Das ist, eher Humor in Form des Antiwitzes. Vielleicht kennt ihr sowas. Und dann endet das Gedicht mit: Es lohnt alles nicht, denn für ihn kommt nichts mehr. Ja. Da, ne, ist diese Verknüpfung von nichts lohnt sich, weil es sich für mich nicht lohnt. Tja. So, das war das erste Gedicht. Das hat schon 25 Minuten gedauert. Ich habe noch ein ähnlich langes und ich habe eigentlich, vielleicht sollte ich die nächsten Kommentare loslesen. Ich mache mal kurz Pause und denke darüber nach. Ihr merkt die Pause aber nicht, weil ich einfach Pause drücke. So, weiter geht's. Und damit hier auch ein paar mehr Gedichte Platz haben, habe ich mich jetzt in meiner kleinen Zigarettenpause entschieden, diese Kommentarfunktion auf einen Text zu begrenzen. Vielleicht mache ich das so, dass ich das pro Sendung ein einziges Mal mache, diese Analyse mitzuliefern, weil ich meine, ihr dürft ja auch miträtseln. Aber ich habe dazu ein ambivalentes Verhältnis zu Kryptopoesie. Insofern mag ich die Aufschlüsselung genauso wie die Verschlüsselung. Ich habe hier noch mehrere längere Texte, aber den ich unbedingt lesen will, ist eigentlich der letzte, der neueste, den ich geschrieben habe. Dass der auch politisch ein bisschen dazu passt und ich den auch schon angekündigt hatte. Das ist ein Text, den ich auf meinem Facebook-Blog, ist ein bisschen beschämt, das zu sagen, aber da hatte ich ihn nur mal angefangen und irgendwie läuft er da weiter, zum Thema anti-identitäre Aktion gepostet habe. Wo immer noch Leute denken, das sei ein Blog gegen Identitätspolitik, aber in Differenz zu wem und wann auch immer bin ich in einem erkenntnisinteressierten Prozess mit der Frage, was Identitätspolitik ist und wo die Differenzierung zwischen Identität und Identitär überhaupt liegt. Und ich habe halt auch einen Machtbegriff dabei und so. Aber deswegen schreiben da ab und zu Leute, oh yo, wow, bist du auch gegen Identitätspolitik? Ich bin auch für Sarah Wagenknecht. Und ich antworte dann eigentlich nicht. Ich denke, ihr habt den Blog auch nicht gelesen. Aber dann schreibe ich zum Beispiel so Gedichte. Warum schreibe ich dann Gedichte? Weil ich glaube, dass manche Bewusstseinsprozesse eben in poetischer, ästhetischer Logik angelegt sind. Und es keinen Sinn macht, Poesie nur zu rationalisieren, sondern Bilder für sich ästhetische Reflexionen sind. Und so kommt es zu Gedichten. Naja, und without further ado, here it goes. Text heißt Antisektionalitäten. Die da sagen, dass die da das nicht sind und die da sagen das, weil die anderen das, ich das bin und dies, weil ich nicht das sein darf. Ich lese den Anfang nochmal. Die da sagen, dass die da das nicht sind und die da sagen das, weil die anderen das, ich das bin und dies, weil ich nicht das sein darf. Weil wenn dem denn so wäre, wäre ja ich nicht mehr nötig, dies zu wissen. Du, der, die du da sagst, das gäbe es nicht oder Pech gehabt, beziehungsweise so ist es eben, hat es eben nicht gemeint. So ähnlich wie die Toleranz dem Toleranten und dem Nicht, aber doch ganz anders? Ist hier nicht Thema freie Gesellschaft? Lass mal deine Menschlichkeit im Schrank. Hör auf, dir ein Puzzle vorzustellen, von dem du nur ein, zwei Teile kennst. Oder kein Puzzle? Finde ein Bild. Von der Kreuzung zum Archipel, vom Grenzland zur Wüste, zum Nimmerland, zum Niemalsland. Reist ihr noch durch die Zeit? Dem wunschgemäßen Vereinheitlichungszwang können ihr, wir, sie nicht nachkommen. Das hat nichts mit dir zu tun, weil du eh weder Ort noch Körper hast. Tut mir leid, wenn's weh tut. Ein wenig. Aber womit leide ich denn nun? Bist ja doch nicht super No-Name-Character oder Non-Playable-Character, Teil des Turmverkündertums. Trickle down your lyrics, lyrics of a loop, lyrics of power, lyrics des uralten Gröhlhits. Während du meinst zu singen, klingelt dein Telefon und die Künstlerin beschwert sich über deine Katzenmusik. One of these who can't hear themselves. I am not part of a critical project. I am not moving. I am DNA. Beweis mir das Gegenteil mit einem Schachbrett aus dem Anders-Jahrmarkt-Floh-Zirkus. Du trugst dort mehrere Bisse davon. Verständlich, dass du deine Stimme nochmal aufdrehst. Binsenrave mit Menschheitsblick. Trotzig, weil doch schon gewusst. Nach unten ist sicher noch Luft. Schlechter kann's für alle werden, die ich nicht bin. Der nächste Text heißt Claro. Das ist ein kurzer Witztext. Claro. Pieps präzise. Jeder Laut ist relevant. Zwirbel die Stimme wie den Bart an deinen Witzen. Atme gerade, die Schilder sind eindeutig, die Nase ist vorne, die Kerze ist aus. Reiß dein Maul auf, iss dich im Spiegel, leg deine Haut aus, sie sei ein Trampelpfad für Geckos. Und hier jetzt dann doch ein psychedelischerer Text aus den ja, sag ich jetzt mal, eher hin und her schwankenden emotionalen Gegebenheiten meines Existierens. Daily Faily. Na, hast du immer noch diese Kompensation? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, es scheint doch nun zu stimmen, dass du Stimmen hörst. Ich höre so einiges. Ja, und was so? Doofes Gelaber. Die Leute plappern im Chor, labern mich voll, tröten mir in die Ohren. Was hab ich in dieser Welt verloren? Weiß ich nicht, du selbstherrliche Kuh. Was bin ich? Wo bin ich? Wer bin ich? Es gibt nicht so viele Varianten. Die konstanten Probleme, die konkrete Sehnsucht nach Lebensflucht. Still. Wir müssen uns verunsichern, das darf nicht so weitergehen. Aber es wird so weitergehen. Wir schreiten schweigend gesenkten Blickes, kein Wort aus unseren Lippen bricht. Ist das denn nicht schade? Ich meine, die Welt hätte an deinen Worten doch etwas zu gewinnen. Gewinnen, verlieren, was soll das schon? Ich bin mir selbst ungeeignet. Ich traue mir doch nicht zu, auf dieser Erde zu stehen. Es ist ein Verlies. Keine Flucht möglich. Es gibt kein Außen, nur draußen. Dann schau doch mal in diesen Spiegel. Ja, nun, was soll ich dort sehen? Wie es dir geht, sollst du dort sehen. Als stünde mir das ins Gesicht geschrieben. Die meisten Sachen sind gelogen, die meisten Stangen sind verbogen, die meisten Gardinen sind geschlossen, die meisten sind von sich betroffen. Ich schleiche zur Öffnung und erobere die Hinterzimmer, denn es wird immer schlimmer. Ich habe keinen Schimmer, wie ich hier rauskommen soll. Sollst du das denn? Weiß ich nicht. Ich fühle mich dem nicht gewachsen. Ich werde nicht erwachsen, ich werde nicht groß. Jetzt ist auch noch der Mond abgestürzt. Wie? Abgestürzt. Naja, gestern beim Singen. Ich war eigentlich guter Dinge und wartete auf ein Date. Das war eigentlich kein Date, das illustriert meine bemitleidenswerte Lage eigentlich ganz gut. Ich hatte mir jedenfalls irgendwas eingeredet, um besser bestehen zu können zwischen diesen spirituellen Unannehmlichkeiten. Was meinst du? Ich meine, die Inkongruität der Gedanken und Wahrnehmung ist ja auch okay, dass es keinen Zusammenhang gibt, aber das ist psychisch schon schwer zu ertragen. Was meinst du? Ich meine, dass ich mich ausgeschlossen fühle, drinnen, draußen, internalisiert, externalisiert, angenommen, ausgenommen. Um mich herum dreht sich das Rad des Schicksals und irgendwann zertrümmert es mich. Aber du lebst doch noch. Ja, gegen das Leben. Jeden Tag gegen das Leben. Das ist eine verwegene Mission. Ich bin vollständig inkompatibel mit den Verhältnissen. Wie kann das sein? Das ist doch ein soziales Gefüge. Diese Gedanken kommen ja nicht von nirgendwoher. Ist ja eher eine Art Besessenheit, dieser Diskurs, dieses Gerede. Als würde ich von allein auf solche Ideen kommen. Da müssen wir wohl mal nachdenken. Ich habe viel nachgedacht. Das ist ein Kreiselwurm. Sie hat gesagt, sie sei gestrandet seitdem, auf Grund gelaufen. Vielleicht sollten wir es nochmal probieren. Vielleicht gibt es einen Bruch in der Zeitleiste. Ich weiß nicht. Ich denke, du übertreibst. Du hast so einen leichtgängigen Lautstärkeregler, dass da schnell bei dir der Eindruck entsteht, es sei alles zu Ende. Ja, alles zu Ende klingt übertrieben. Aber diese symbolischen Tode erschöpfen mich. Ich weiß nicht, ob ich das weiterhin durchhalte. Ich sterbe einen Tod nach dem anderen und die Tränen trocknen das nicht. Wenn ich nicht bald aufgefangen werde, sprengt mich meine Selbstheit zur Hölle durch. Huch, wie christlich. Ja, Hölle halt. Ende halt. Also ich weiß nicht. Ich kann es ja jetzt versuchen, mehr zu meditieren, weniger zu kiffen und ernst zu bleiben. Konzentration hat bislang noch immer geholfen. Du solltest es versuchen. Okay, und wenn ich nach 15 Minuten da sitze und heulen will, dann probiere ich es nochmal. Next one. Ich tue es doch und lach, schreib ein Lied auf deine schönen Augen. Ach, kaum zu glauben, fühl mich auf, drauf, losgefangen, schau, traumlos gesammelt, ungestüm verwandelt, ach. Was war's, verhandelt. Da kommt ein Wal, da träumt ein Fisch, da schäumt das Meer, zieht sich ein und zischt. Da rollt der Baum. Vielleicht ein kleines Fragment war das. Noch was kurzes Witziges. Kryptopoetischer Taschenschirm. Ausstellungshalle. Trieb, triftiger Grund, Töfte. Kategorien. Genussfrieden. Katze und Reiher, auf dem Haarfriedhof, ausgefallene Hösschen. Frischwasser, komm zum Donut. Über die Ebene, Lumpenleistung, zoroastrisch, Optimum, Tür. Klosteig, so schmecken die Brombeeren auf dem Schaufenstersims. Das war doch Krypto vom Feinsten, oder? So, ich guck nochmal. Hier habe ich noch eins. Viel zu spät, Kapitalismus. Wo immer du hingehst, ich stehe dir im Weg herum. Was immer du anfängst, ich schüttel den Kopf. Wen immer du anrufst, ich geh ans Telefon. Wann immer du Hoffnung hast, ich schenke dir Gewichte. Ich mach zunichte, was auch immer du baust, verschiebe dich von wo immer du dich wohlfühlst. Zerklüfte die Landschaft, wo auch immer du sitzt und nimm dir dein Handtuch, wann auch immer du schwitzt. Ich kleb dein Leben in mein Normal und dann ist alles egal. Next. Gelingen. Sind Sie denn auch nicht so begeistert? Von diesem Plärren und Knarren und Kleistern? Fürchten Sie auch diese flüsternden Geister in Ihrem Kopf, Ihrem Leib, Ihrem Weißwein? Dann habe ich eine Lösung für Sie, ohne Anstand und Anlauf, gesponnen aus Fantasie. Zuerst heißt es küssen, die Laterne den Baum, dann lüften der Kleider in wehendem Schaum, dann verdrehen der Hüfte verschieben des Schranks, dann mit sofortiger Wirkung Aufhebung des Zettels auf dem Stand, ich kenne sie doch aus dem Fernsehen. Nächste Phase, jetzt klingeln sie oben, rennen dann in den Keller, um die Kiste zu holen. Jetzt ein Sprung auf ihr Bein, dann eine Banane, dann Reklame, dann Wühltisch, dann sanfte Lotion, Schon gelingen sie einfach wie Revolution. Und jetzt habe ich noch zwei kleine Texte, die ich für Kinder geschrieben habe, weil ich auch Kinder kenne. Und die lese ich euch jetzt auch vor, weil ich die auch mal gerne vorlesen will. Ich gucke mal eben, wo die sind. Ich werde nicht singen in der Zwischenphase. Ich schaue nochmal hier in meinen Ordner. So, da. Ein Klick nach da, ein Klick nach da, ein Klick nach hier, ein Klick nach da. Und schon näher ich mich. Genau, ihr hört immer noch Xenia Ende. Neuere Gedichte könnt ihr bei Freie Radios nachhören oder hört es gerade da. Und ja, das gibt es in unregelmäßigen Abständen. Dieses Format könnt ihr dann suchen. So, und jetzt habe ich es fast geschafft. Da kommen die Texte. Der erste heißt Anlegen. Das sind, wie gesagt, Texte, die ich für Kinder geschrieben habe. Also so. Bestimmt sind die nicht ganz kindgerecht. Aber zumindest sprachlich versucht habe ich's. Erster Text heißt Anlegen. Sie überlegte nicht lang und sprang auf den nächsten Baum. Es erforderte allerlei Umsicht, in dieser Welt zurechtzukommen. Ist da Risiko, gar Gefahr? Sie war sich nicht sicher, aber ihre Augen waren scharf. Sie konnte weit sehen, über die Berge und Täler, auch von über den Wolken. Sie setzte sich auf einen Stein und dachte nach. Was ging vor? Welche Fragen hatte sie ans Leben? Was war ihr wichtig? Wen liebte sie? Wen vermisste sie? Die Welt war jeden Tag anders, auch wenn sie gleich war. Es gab so viele Muster zu entdecken, so vieles zu mustern, zu meistern, zu machen, zu krachen, zu lachen und drüber nachzudenken. Zu beobachten, nicht zu vergessen. Sie sprang wieder auf und saß auf einem prächtigen Pferd. Die Mähne wehte im Wind, als sie in Richtung Horizont ritt. Ihr Kleid flatterte, ihre Haare flatterten, sie kicherte. Das Pferd sprang über eine Böschung. Beschleunigte noch mehr, voller Galopp, geradewegs auf einen Haufen Steine zu. Der Fels wurde größer und größer, als sie näher kam. Nicht bloß ein Steinhaufen, dachte sie sich und stieg ab. Ganz hoch zum Himmel ragte der graue Fels. Huch, wie soll ich da bloß hochkommen? Fragend guckte sie zum Pferd. Das Pferd wackelte nett mit dem Kopf. Es wirkte zuversichtlich. Sie lächelte und nahm Anlauf. Dazu rammte sie den hinteren Fuß in die Erde und drückte so fest, als könne sie den ganzen Planeten aus der Umlaufbahn drücken. Haha, nicht wirklich, dachte sie, aber im Kopf war so viel Druck und im Fuß so viel Kraft und sie stieß sich ab und schoss geradewegs hoch auf den Gipfel des Bergs. Ganz oben stand sie. Ein Ausblick ist doch was Feines, ein feiner Ausblick, was ein Glück, da kann ich vor Freude ja bloß hüpfen. Sie stellte sich auf ein Bein und streckte das andere in eine andere Richtung. Da hinten ist eine Lichtung, rief sie, streckte sich weiter und weiter, bis sie so groß war, dass sie ein Eis auf einer Wolke fand. Lecker, alle möglichen Sorten. Das Eis schmeckte nach allem Leckeren, süß und sauer vielleicht. Der Geschmack hatte sich in ihrem Mund gedreht. Das Eis war seltsam. Giftig vielleicht? Vielleicht besser nicht. Das passte ihr nicht. Sie warf das Eis in hohen Bogen ganz weit weg und sprang aber gleich hinterher. Besser gesagt, flog sie in hohen Bogen mit ganz viel Schwung und ganz viel Kraft und ganz viel Liebe. Ui, ein Abenteuer. Sie setzte sich hin, immer noch groß und so viel im Herzen. Ihre Hände waren ganz warm und die Füße auch und es kribbelte ein wenig, irgendwie überall. Die Augen wurden auch warm, weich und wellig, löste sich eine Träne und platschte, plötzlich die gesamte Landschaft überflutend, wie ein kreisrunder Stein aus 112 Metern geworfen. Mit einer Hand, sonst klappt das nicht. Jetzt kam ihr alles rätselhaft vor. Das war ja wie im Traum, das stimmt doch alles nicht. Sie bekam einen Fächer gereicht von einem Hund mit einer Traube auf dem Hut und einem blauen Fuß. Und eine weitere Hand reichte ihr eine Taube und einen Hut mit einem blauen Hund mit großen Augen kreisrund und 112 Leute kamen mit Essen rein. Essen, lecker essen, lecker, lecker essen, riefen sie und wechselten sich singend mit diesem Lied ab. Essen, lecker, 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 lecker essen, alle wollen essen. Auch sie hatte mega Hunger. Ihr lief das Wasser im Mund zusammen. Was gibt es denn? Was gibt es? Doch die Leute hörten sie nicht. Der Tisch war auch zu groß zum Hochkommen und ihre Füße plötzlich unter Wasser. Der Hund und ein von der Seite dazu schwimmender Fisch grüßten sie mit Kusshändchen. Das wird mir aber hier so richtig zu bunt. Sie plusterte sich auf und ihr wuchsen überall bunte Federn. Dann öffnete sie die Arme und stand auf. Sie ging in die Küche und schmierte sich ein Brot. Auf der Couch lag eine Gitarre. Sie lächelte. Auch draußen war Wind. Einmal tief durchatmen. Kurz anfühlen. Länger anfühlen. Anlegen. Und der zweite Text für Kinder heißt Sagenhaft. Dann auch der letzte Text für heute. Und damit verabschiede ich mich für diesen Podcast Neuere Gedichte von Xenia Ende aus dem Monat Mai 2021. Genau, guckt nach mir, folgt mir bei Insta Xenia Ende oder bei Twitter oder geht auf meine Internetseite oder schreibt mir an xende@riser.net. Und hört auch meine anderen Sendungen bei Frei Radios, zum Beispiel House of Chaos mit Rosh Dieber oder eben andere Sachen, die ich gemacht habe. Ich denke, die könnt ihr finden, weil mein Name steht eigentlich immer dabei. Bei Frei Radios. Also jetzt der letzte Text. Sagenhaft. Sagenhaft. Was öffnete sich da? Ein Hut? Das ist doch nicht gut gemeint. Gemein? Gemeinsam schaffen wir das. Sie hob den Hut. So nun, wir werden zusammen laufen. Hebt den Schritt, alle machen mit. Sie rannte um das Feuer und rief den Vogel herbei. Der Vogel war ganz prächtig und gemächlich. Ganz lässig, leger, gelassen, locker, los. Auch wie Schraube locker. Also besonnen, singend, malend und mit Händen voller Kreiden. Die Welt mag leiden, die Welt mag scheiden, die Welt mag meiden. Eine Meinung ist die Meinung und ich bleibe hier und sing. Mit einem Stöckchen Kreise drehend im Schnee sehnte sie sich nach Landschaft. Ein bisschen Weite jetzt. Ein Sprung hoch, einmal wieder hingesetzt mit Schwung los, dann wieder aufs Bett gehüpft. Die Decke hoch wie ein Schloss. In den Gemäuern mächtige Nächtlinge, listige Frechläuse und tobende Flitterspatzen. Oh, diese Flitterspatzen, die habe ich so lieb. Einen auf die Hand, einen auf den Kopf, einen in die Tasche, einen in den Topf. Warum in den Topf? Der Spatz war verwirrt. Hey, du. Ja, ich. Der Topf ist gar nicht an, du Spatz. Der Spatz war eingeratzt, im Topf lag er rum. Willst du eine Decke? Dachte sie und nahm den Spatz ganz sanft und legte ihn mit der Hand auf den Schoß. Sie streichelte den Spatz. Du bist lieb, ich bin auch wie du, wir sind ein Team. Sie stellte sich vor, wie sie mit dem Spatz ein Team gründen würde. Es hätte richtig viele Vereine und Unterclubs, mehrere UnterstützerInnengruppen und es würden sich viele, viele sehr, sehr glückliche Zufälle ergeben. Zu ihren Gunsten. So, und dann würde... Abrupt wurde sie in ihren Gedanken unterbrochen. Wenn ein Stein zwei Steine sind und zwei Steine vier, warum ist das dann alles hier? Sagte eine Zauberin, die hereingekommen war. Wer bist du? Die Zauberin wedelte mit den Armen. Hui, hui, rief sie, ich bin eine Eule. Du bist keine Eule, entgegnete sie, du bist eine Zauberin. Woher weißt du das? Entgegnete die Zauberin, weil du eine Zauberin bist, daher weiß ich das. Dass du weißt, dass ich weiß, dass du weißt, pappelapapp, klipp, klapp, du bist eine Zauberin. Na gut. Die Zauberin klapperte mit den Zähnen, wackelte auffällig mit den Zehen, drehte die Nase einmal rum, hob den Kopf hoch. Das ist unheimlich. Eine kleine Maus hatte die Szene betreten und guckte betretend rein. Das soll so nicht sein. Ist doch Zauberei, entgegnete sie. Ihre Begegnung währte noch lange und sollte mehr Folgen haben. In einem zweiten Spiel waren sie, die Maus und die Zauberin, in einem Irrgarten unterwegs. Das Spiel bestand darin, möglichst schnell möglichst viele Wegweiser zu ignorieren und ganz viel mit den Augen zu la 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 zu tröten. Alle Mitspielerinnen hatten eine kleine Tröte bekommen. Wenn dann alle komplett verwirrt durch die Gegend gerannt waren, kam es darauf an, sich ganz unlustig anzustellen. Zum Beispiel, indem gesagt wurde, ich bin schon seit gestern unbedüngert. Das ist zum Beispiel gar nicht witzig und keine lacht, nur die Maus. Die lacht ganz fürchterlich und kriegt spitzere Zähne. Die Zauberin knausert mit ihren Zaubersprüchen und macht keinen. Sie ist unzufrieden. Aber auch irgendwie zufrieden. Ist ja auch alles egal. Und wenn sie diesem leisen elektrischen Flackern nachspürt, entsteht eine kleine Einsicht. Dein Fenster geht auf und ein Fuchs kommt herein. Die Maus rennt weg. Die Zauberin rührt in einem Eimer. Sie stellt sich auf ein Bein, dann steht sie auf dem Kopf, dann steht der Raum auf dem Kopf, dann steht der Kopf auf dem Raum und andersherum. Dann ist die Maus der Fuchs, dann ist der Fuchs ein Lurch, dann ist der Luchs ein Lurch, der Lurch ein Fuchs, der Lurch ist dann ein Besen. Mit dem Besen wedelt dann die Zauberin. Böse, böse, bösgetöse, alle Ösen, spreng, spreng, spreng. Der Zauberspruch wirkte. Sie wurde in Luft geschleudert, schnappte sich ein Seil, drehte es in Windeseile um sich selbst und fädelte sich mit dem Knoten durch die Wand. Nun war sie innen. Es war feucht und ein wenig modrig. Die Zahlen an den Wänden errechneten sich zu langen Nummern. Die Landschaft erschien, die Zahlen verschwanden. Dies ist ganz nach meinem Geschmack. Da ist der Bruch. Ich kann rechnen. Sie hob den Zahlenstein mit den Gedächtnislücken und schob ihre gesammelten Glücksteine sanft hinein. Mit einem Klick war alles geglückt. Danke fürs Zuhören. Bye.